ARD.
Es geht wieder los. Die bekloppteste Wissenschaft der Woche bei Fakt ab. Heute mit Charlotte Grieser und
mit Julian Estlen. Hallo.
Hey. Oh, Julia, ich bin diese Woche mit einer Meldung gestartet und ich dachte so, oh, Leute, echt jetzt? Wenn KaffeetrinkerInnen am Morgen Kaffee trinken, haben sie bessere Laune.
No shit, Sherlock.
Alter, ja. Okay, vielleicht haben es Leute untersucht, die keinen Kaffee trinken. Naja, gut.
Ja, manchmal muss man das Offensichtlich nochmal belegen.
Ja, das stimmt. Es ist natürlich schön, dass wir das jetzt nochmal festgestellt haben. So. Ja. Und ich habe mir außerdem Tiervideos angeguckt. Für die Wissenschaft. Was hast du so?
Ich habe mich mit Schokolade beschäftigt und mit kleinen Mikroben in unserer Schokolade, die aber ganz wichtige Arbeit leisten.
Okay. Ich erwarte mit Spannung die Ergebnisse. Ich versuche mir keinen Film zu fahren.
Nee, genau. Wir starten aber mit anderen Tierchen in unserem Essen. Wir haben ja schon über Maden gesprochen im Essen. Hatten wir es in letzter Zeit öfter mal von. Einmal, dass Neandertaler Fleisch mit Maden gegessen haben. Da hat Sina drüber gesprochen. Und ich habe dann noch von dem korsischen Madenkäse erzählt. Und dazu hat uns Susanne etwas geschrieben, was ihr eingefallen ist. Sie schreibt, hallo ihr, soweit ich mich erinnere, wurde von Karl May geschrieben, dass Bärentatzen erst dann zur richtigen Delikatesse werden, wenn sich Maden gebildet haben. Dank kurzer Recherche habe ich die entsprechende Stelle auch gefunden. Natürlich in Winnetou. Und ich meine ja, dass Old Shatterhand der Ich-Erzähler ist. Folgende Passage. Damit der Bär nicht zu weit geschleppt werden musste, war während meiner Abwesenheit das Lager bis in die Nähe der Stelle, wo ich ihn erlegt hatte, vorgerückt worden. Jetzt springe ich ein bisschen im Text. Sam hatte dem Bären das Fell abgezogen, das Fleisch aber unberührt gelassen. Als ich vom Pferde gestiegen war und dasselbe versorgt hatte und an das Feuer trat, sagte der Kleine, ja, jetzt wird er gefragt, wie das Fleisch denn verteilt werden soll. Old Shatterhand sagt, es mir doch egal, macht doch, wie ihr wollt. So, und dann sagt er noch, so will ich euch etwas sagen. Das Beste sind die Tatzen. Es gibt überhaupt nichts, was über Bärentatzen geht. Sie müssen aber längere Zeit liegen, bis sie den gehörigen Hangout bekommen haben. Am delikatesten sind sie, wenn sie schon von Würmern durchbohrt sind. Aber so lange können wir nicht warten.
Aber jetzt mal ganz kurz. War Karl May nicht derjenige, der nie in den Staaten war und vermutlich auch nie einen toten Bären gesehen hat?
Korrekt.
Nie mit Native Americans zu tun hatte? Also es entspringt offensichtlich komplett seiner Fantasie. Oder weißt du was darüber?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt, weil das mit, dass Karl May da nie war, habe ich nämlich auch im Kopf. Also es gibt ethnologisch Belege dafür, dass Bärenfleisch als Delikatesse galt. Ja, auch die Tatzen mit viel Bindegewebe und Fett. Yes. Verschiedene indigene Gruppen haben die auch gern gegessen. So. Dass dann dieses Aushängen, ne, also dieses Abhängen von Fleisch auch eine gute Sache ist. Ein Hangout, das wissen wir auch, ist historisch auch bekannt, hat aber mit Maden nichts zu tun. Und auch sonst in ethnografischer Literatur habe ich jetzt bisher nicht eine Quelle gefunden, die das mit Maden bestätigt. Wahrscheinlich hat sich May auch da einer kleinen literarischen Übersteigerung bedient und dieses Motiv von dem gammelnden Fleisch als Delikatesse halt einfach so ein bisschen exotisiert hat. Mhm. Und ja. Vielleicht gab es auch mal irgendwie eine Jagdanekdote, ne, dass angegammeltes Fleisch überraschend gut geschmeckt hat. Oder er hat auch schon von dieser Neandertaler-Studie vielleicht vor uns gelesen.
Ja, ja, wahrscheinlich hat er es einfach vor uns mitgekriegt.
Ja.
Ja, ich hätte jetzt nämlich sonst eher an Lebensmittelvergiftung gedacht bei vergammeltem Fleisch. Aber hey.
Genau, aber ja, spannend. Wir freuen uns immer über solche Zuschriften. Schreibt uns gerne. Und ich habe noch einen kleinen Funfact übrigens. Nicht zu Karl May, sondern zum Schauspieler von Winnetou, Pierre Brice. Damals. Der hatte nämlich enge Verbindungen nach Garmisch-Partenkirchen, was wiederum ja meine Heimatstadt ist.
Ja.
Weil er jemanden geheiratet hat, der auch da gute Verbindungen hatte. Er ist da sehr gern Langlauf gefahren.
Aha.
Mit dieser Information lasse ich euch jetzt nach Hause.
Wir Ski für Menschen, die nicht aus Vorgebirgsregionen kommen, ja?
Langlauf ist das, was Biathleten zum Beispiel in so die Richtung, mit diesen anderen Skien. Also eher so im Stahl machen.
Ja, danke. Genau. Ja, okay. 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 Also ich hatte diese Woche dann, nachdem ich Kaffee für meine Laune getrunken hatte, eine sehr gute Zeit. Ich habe Kakadus beim Tanzen zugeguckt.
Süß.
Total. Also leider nicht live, sondern in Videos, aber es ist ausgesprochen unterhaltsam, wirklich. Warum habe ich das gemacht? Natürlich nicht zu meinem Privatvergnügen, sondern weil es eine neue Studie gibt, die die Moves der Kakadus untersucht hat. Mir war überhaupt nicht klar, dass das so ein Ding ist.
Boah, also aus Social Media kenne ich so tanzende Papageien, dass die sich auf Musik so manchmal bewegen und Leute das filmen.
Genau, und offensichtlich ist das vor allem bei Kakadus so ein Ding, ja. Und die Forscher haben jetzt gesagt, wir systematisieren das mal und haben 30 verschiedene Tanzbewegungen identifiziert. Und tatsächlich, es sind Moves, die Menschen auch machen, ja.
Hä? So Welle mit den Armen oder was?
Es ist so geil. Ich erzähle dir dazu gleich mehr einmal kurz zu diesem Ablauf, ja. Mhm. Also es ist nicht neu, dass Kakadus tanzen oder tanzähnliche Bewegungen machen. Und die Forschenden aus Australien haben jetzt Videos ausgewertet, ne, so wie du die aus Social Media kennst, die Leute von ihren Tieren hochgeladen haben. Und dann haben sie aber, weil sie sagen, naja, da wissen wir ja nicht, unter welchen Umständen das entstanden ist, wir machen auch noch ein kleines Experiment in einem Zoo. So. Haben da klassifiziert, was machen die für Bewegungen, welche Kakadu-Art macht vielleicht besondere. Und dann hat sich herausgestellt, jede Kakadu-Art hat ihre eigenen Top 10 Dance Moves. Ja.
What?
Aber auch einzelne Tiere haben ihre Vorlieben. Und es gibt Tiere, die mehr verschiedene Moves drauf haben und Tiere, die sich eher etwas begrenzen. So. Ja.
Okay.
Und in der Klassifizierung sind dann 30 verschiedene rausbekommen. Ich gebe dir gerne Beispiele, von denen ich finde, die könnte man auch in einem von Menschen besuchten Club sehen.
Mhm.
Was ist so dein Favorite Dance Move? Du hast gerade schon so die Armwellenbewegung.
Nee, also ich gehe, wenn, dann häufig auf elektronische Musik tanzen. Und da sind ja die Bewegungen doch eher minimalistisch.
Sehr, sehr reduziert, ja.
Ja.
Okay, also die Kakadus haben da eine große Variation. Die bouncen natürlich, also einfach so, so im Rhythmus.
Okay.
Und die Headbangen, ja, also die hauen wirklich so den Kopf so richtig krass nach vorne. Dann gibt es so einen Move, wo sie quasi die Krallen unbeweglich halten und dann den Oberkörper so hin und her bewegen. Also so klassischer Hip-Hop-Move.
Okay, ja.
So ein isolierter. Wie so eine Verbeugung gibt es auch. Das ist so übrigens das Häufigste, dass die einfach so den Oberkörper nach vorne klappen und wieder hoch, immer wieder.
Wo fängt eigentlich beim Vogel der Oberkörper an? War so eine Frage.
Ja, das ist, ja,
was habe ich mir jetzt vorstellt.
Okay. Also Oberkörper war jetzt meine Übersetzung. Es sieht aus, als würde sich der Vogel verbeugen.
Ja, ja, okay.
Ja? So. Rhythmisch. Dann bewegen, ne, heben die mal den einen Fuß immer wieder, dann den anderen Fuß immer wieder. Oder es gibt sowas, was wie Voguing aussieht, einfach so dieses Oberkörper kreisförmig bewegen.
Ich glaube, Voguing müssen wir einmal kurz erklären, Charlotte.
Ach so, oh, jetzt müssen wir einmal komplett, okay. Also Voguing ist eine Tanzform, die aus dem klassischen Ballroom kommt, also so ursprünglich aus den 60ern ist das, glaube ich. In den 80ern ist es etwas größer geworden, hat im Moment gibt es so ein Revival. Das sind nämlich Tanzformen, die so aus der queeren Szene kommen. Und es gibt da im Moment wieder ganz viele Ballrooms, die sich bilden. Also es sind auch so viele isolierte Bewegungen mit dem Oberkörper. Das ist sehr durchstilisiert.
Und mit den Armen auch.
Und mit den Armen, genau. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde die Arme so anwinkeln und dann immer abwechselnd den Unterarm ausstrecken und wieder hoch. Und den anderen Unterarm ausstrecken und wieder hoch. Das ist zum Beispiel so eine, ne, das im Wechsel sozusagen. Das ist eine klassische Bewegung. Hm, interessant. Ja, ich dachte, ah ja, Voguing kennt ja jeder. Was stimmt natürlich
nicht.
Blödsinn. Ja, okay.
Aber wenn sie dann so Voguing-Bewegungen machen, was du sagst, also mit den Flügeln machen sie dann so Bewegungen, oder wie meinst du?
Nee, eher so mit dem Oberkörper, so dieses Hin und Her,
so dieses Kreisende.
Genau. Okay. Genau, auch so den Oberkörper kreisen lassen, den Kopf kreisen lassen, natürlich flattern die auch. Und was ich toll fände, wenn ich das könnte, ist, dass sie diese Federhaube, die die ja haben, die wie so ein Hahnenkamm aussieht, den können die so ihren Iro hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Also ich merke gerade immer mehr, wie schwierig das ist, das zu beschreiben, außer mit so Vergleichen. In der Studie gibt es eine Liste mit allen Videos, die sie verwendet haben. Das heißt, ihr könnt euch alle einen unterhaltsamen Abend machen. Wir packen das natürlich in die Shownotes. Was ich ehrlich gesagt am interessantesten fand an der Sache aus wissenschaftlicher Sicht ist, das hat nichts mit Musik zu tun.
Hä?
Ja, genau. Bei Videos im Netz filmen die Leute zwar natürlich vor allem ihre Tiere, die tanzen, während Musik läuft. Aber das ist ja genau das Ding. Machen die das wegen der Musik oder machen die das nur bei Musik oder machen die das unabhängig davon? Das haben die jetzt eben in diesem Zoo-Experiment nochmal nachgeguckt. Die hatten da Vögel und haben die gefilmt, während der Zoo geschlossen war. Also es gab keine Ablenkung von BesucherInnen oder so. Und dann gab es drei verschiedene Bedingungen. Einmal keine Einspieler, keine Musik, sondern nur einfach die Hintergrundgeräusche. Dann haben die den Vögeln einen Podcast vorgespielt, aber nur Wort, ja.
Unseren?
Ja, leider nicht, sondern ich habe nachgeguckt, den Number One Finanzpodcast aus Australien. Whatever.
Und dazu haben die sich bewegt?
Richtig.
Ich würde da eingehen. Na gut, okay.
Und dann hatten sie irgendwie noch so schnelle Elektromucke und es machte einfach keinen Unterschied. Die Vögel haben immer getanzt.
Okay, das heißt, wenn sie auf Musik tanzen, dann auch nicht unbedingt im Rhythmus?
Das ist halt die Frage. Das haben die nicht nochmal extra untersucht.
Ja.
Und bei diesen Videos kannst du auch nicht immer feststellen, wurde da die Mucke nachträglich drüber gelegt oder nicht. Und es ist ja auch so, dass wir sozusagen dazu neigen, wenn wir ein Bild und eine Musik gleichzeitig bekommen, die eigentlich unabhängig voneinander sind, unser Gehirn bringt das ja gerne, wenn es einigermaßen stimmt, so in Übereinstimmung, ne? Dass wir dann denken, oh ja, ist ja voll im Rhythmus.
Ja.
So. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob die Vögel vielleicht irgendwie alle einen Ohrwurm haben und dann deswegen tanzen. Das lässt sich jetzt noch nicht untersuchen, aber es muss keine Musik vorgespielt werden.
Also die haben einfach so Spaß an diesen Bewegungen. Oder sind es Zwangsbewegungen,
richtig,
weil das alles Vögel in Gefangenschaft sind?
Guter Punkt. Also, die Forschenden haben natürlich auch überlegt, warum machen die das? Es gibt auch Beobachtungen von wilden Kakadus, dass sie solche Bewegungen machen. Rhythmische Bewegungen, die man als Tanzen interpretieren könnte. Also, mal ganz kurz, ne? Tanzen ist eine rhythmische, nonverbale Bewegung im Raum. Meistens zu Musik, aber nicht zwingend. So. Tanzwissenschaftlerin Ende. Also es gibt solche Bewegungen auch bei wildlebenden Vögeln. Ich weiß nicht, ob es da systematische Untersuchungen zu gibt. Vielleicht, ne, hier ein neues Forschungsgebiet und so. Aber die Forschenden dieser Studie haben jetzt gesagt, naja, sie vermuten, dass es eine Art angepasstes Balzritual ist. Denn im Balzritual machen das die wilden Vögel auch, dass die so rhythmische Bewegungen machen. Und die Vögel in Gefangenschaft, die machen das nicht unbedingt vor möglichen PartnerInnen, sondern die machen das auch vor Menschen. Also das ist möglicherweise ein angepasstes Verhalten, weg vom echten Balzen hin zur Kommunikation mit den menschlichen Bezugspersonen.
Okay. So, ich find dich cool oder find du mich cool. Ich tanz für dich.
Naja, vielleicht auch einfach nur, hey, hey, ich bin hier, hallo, hallo. Was ich jetzt wirklich wichtig finde, ne, wie können wir Menschen angemessen auf dieses Beziehungsangebot der Kakadus reagieren?
Faire Frage.
Hast du einen Vorschlag?
Zurücktanzen.
Richtig. Ich finde auch, es gibt nur eine Möglichkeit. Ab sofort wird zurückgetanzt.
Also das haben sie wahrscheinlich dann wieder auch nicht untersucht, wie die reagieren, wenn man das denen so spiegelt.
Nein, nein. Aber auch das finde ich eine tolle Idee. Das könnte man auf jeden Fall mal machen. Und ich finde, wir können das erweitern. Wir können ja auch unsere Kommunikation auf andere Spezies oder auch auf unsere eigene Spezies, aufs Tanzen ausweiten.
Mhm.
Ne? Wir könnten einen Spin-off-Videocast Dancing Fucked Up machen.
Warum nicht?
Und ihr müsst dann raten, über welche Studien wir tanzen.
Es gibt doch dieses Dance Your PhD immer,
Dance,
ne?
Your PhD. Gibt's auch, genau.
Das gibt's auch immer. Ja. Aber also, irgendjemand von euch hat doch bestimmt einen Vogel als Haustier, der auch tanzt. Sagt uns doch mal, ob, wenn ihr mittanzt, das einen Effekt auf den Vogel hat.
Oh, ja.
Weil, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel neulich mit einer Walforscherin gesprochen, die auch erzählt hat, zum Beispiel die Wale, ne, die will sie ja eigentlich total isoliert beobachten und die eigentlich, dass sie vergessen und so. Aber manchmal kommen die auch ans Boot und dann pfeifen die an und die freuen sich schon, auch wenn sie dann zurückpfeift. Ne? Und klar, jetzt bei Tieren, die sowieso domestiziert sind, die sind ja nochmal Menschenkontakt mehr gewöhnt. Aber so dieses, was passiert denn, wenn man auf deren Ebene dann, auf deren Kommunikationsangebot mit demselben Kommunikationsangebot zurück reagiert.
Ich finde es super. Ja, also wenn ihr da in einem Hausexperiment was rausfinden könnt, dann meldet euch bitte unbedingt bei uns.
Wir sind auch an anekdotischer Evidenz interessiert. So, nehmt mal mental ein Stück Schokolade in den Mund. Ne? Stellt euch das vor, du auch, Charlotte. Vielleicht kaust du direkt, vielleicht bist du aber auch eher Typ, ich lasse es langsam auf der Zunge zergehen. Was für einen Geschmack haben wir? Wahrscheinlich süß, je nach Schokoladensorte vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger süß. Auf jeden Fall ist es, ja, sag ich mal, leckeres Geschmackserlebnis. So, Filmriss, Geräusch an dieser Stelle. Schokoladenessen wäre eine ziemlich unangenehme und fast schon ekelhaft schmeckende Angelegenheit, wenn es nicht die kleinen Mikroben gäbe, die aus der bitter schmeckenden Kakaobohne leckere Schokolade machen. Mir war nicht bewusst, dass Fermentation im Kakaoherstellungsprozess, ne, da kommen die Mikroben rein, ich erkläre es gleich warum, so eine große Rolle spielen und es ohne die keine geile Schokolade gäbe.
Danke, danke, liebe Mikroben.
So, also wir machen jetzt einen kleinen Grundkurs. Einmal, wie überhaupt Schokoladenherstellung funktioniert und dann eben auch diese neuen Erkenntnisse. Es haben nämlich britische Forschende sich genau angeguckt, was für Mikroben da am Werk sind. Und mit den Ergebnissen ihrer Untersuchung könnten sie nach ihren eigenen Angaben unter anderem Schokolade herstellen, die nach Käse schmeckt oder nach Fleisch. Toll, oder?
Oh, die Wurstpraline, endlich!
Ja, und zwar ohne die Füllung, sondern die Kakaobohne an sich würde dann nach Käse schmecken. Naja, also wie wird Kakao überhaupt hergestellt? Am Anfang haben wir diese Kakaofrucht, so groß wie eine Melone ungefähr, so länglich, in verschiedenen Farben gibt es die, so oval, dicke Schale drin, weiße, glitschige Fruchtmasse und da drin dann diese Kakaobönchen. Die werden von den Menschen, die ernten, rausgepult und in Körbe gepackt und dann werden die oft einfach zugedeckt und stehen gelassen zum Fermentieren. Das kennen wir auch, fermentieren vom Bierbrauen oder Käse machen. So nennt man das halt immer, wenn bei der Produktion von Lebensmitteln Mikroorganismen irgendwie mitmischen, kleine Helferlein sind und da so ein bisschen was Schönes machen. Ne, auch bei Kombucha oder bei sonst was sind die auch ja mit am Start. So, die Frage ist, woher kommen jetzt diese Mikroben? Das sind ja winzige Lebewesen, es können Bakterien sein, Hefen, Pilze, die überall am Start sind, einfach auf unserer Haut, auf jeder Pflanze und so weiter. Und die Frage ist, welches Team aus Mikroben kommt jetzt genau beim Kakaofermentieren zusammen? Das sind nämlich einfach Mikroben, die so da sind. Und das ist auch ein Problem, weil es manchmal ganz schön unberechenbar ist, ob der Kakao, den sie fermentieren, am Ende für Premium-Schokolade reicht oder auch nicht, ne? Weil manchmal sind halt geilere Mikroben am Start, manchmal nicht.
Ach so, ja klar. Hat ja auch nicht nur mit dem Ort zu tun, ne? Sondern auch mit dem Wetter und welche Pflanzen gerade da sind, welches Tier vorbeigelaufen und dahin gekackt hat und so, ne?
Ja, ja, exakt. Exakt so. Und es ist eben noch nicht so wie beim Käsemachen zum Beispiel, wo du einfach so ein Starter-Ding hast und es ist immer gleich und du weißt, es wird immer der gleiche Käse. Das ist beim Kakao einfach noch nicht so erforscht und noch nicht so kontrolliert, sag ich mal. Das finde ich auch crazy, wusste ich nicht. So, also was haben wir da am Start? Wir haben sie rausgefunden, bestimmte Hefen aus der Familie der Saccharomycetaceae.
Klar.
Ja, ich nenne sie mal Team Alkohol. Das sind einfach die, die aus dem restlichen Fruchtfleisch den Zucker rausfressen und dann Alkohol und Kohlendioxid machen. So, damit bereiten sie die Welt vor für alle weiteren Mikroben, die jetzt am Start sind. Und das, was ich besonders spannend finde, diese Alkoholhefen sind mit die am besten erforschten Lebewesen der Welt. Die waren auch die ersten Eukaryoten, deren Genom vollständig entschlüsselt wurde 1996. Das nur als kleiner Sidefact. So, zurück zum Thema. Als nächstes kommen dann die Milchsäurebakterien. Ich nenne sie mal Team Joghurt. Die produzieren dann nämlich Milchsäure. Das Ganze senkt den pH-Wert und das ist auch gut, um Lebensmittel zu konservieren zum Beispiel. Und das verändert schon mal ein bisschen Geschmack zu ein bisschen frischsäuerlich. Dann, nach 2 Tagen, kommen Essigsäurebakterien ins Spiel. Die nehmen dann den Alkohol vom Anfang, wir erinnern uns, und verwandeln den in Essigsäure. Dabei entsteht Hitze bis 50 Grad Celsius und genau diese Hitze plus die Säure, die knacken die Bohnenstruktur und setzen ganz viele Aromavorstufen frei, die wir dann so toll finden an der Schokolade.
Und Schokolade hat doch sehr, sehr viele verschiedene Aromen, ne? Mhm. Ist das nicht so, dass Schokolade zu den Lebensmitteln gehört, die so wahnsinnig viele haben? Und die auch nicht unbedingt alle klassifiziert sind, kann das sein?
Also es ist ähnlich wie bei Wein. Also es gibt richtige Fachpersonen, die da an Schokolade verschiedene Dinge schmecken können. Und natürlich einmal die Grundlage, die Pflanze, da gibt es verschiedene Arten. Aber eben auch das Mikrobiom, und das konnten die jetzt eben nachweisen durch ihre Experimente, macht am Ende sehr viel von diesem Geschmack aus. Also die haben dann teilweise ein bisschen mehr von dem einen geschmeckt und das andere mehr von dem anderen. Also zum Beispiel, ich kann mal hier nachgucken, ich glaube, bei dem einen haben sie gesagt, das eine macht es eher erdig oder kräftig und beim anderen kommen da mehr fruchtige Aromen raus. Und das kann man wirklich durch die Mikroben auch beeinflussen. Und die haben jetzt eben einen definierten Mikrobencocktail mit diesen 5 Bakterienarten und 4 Pilzarten, haben sie zusammengestellt. Und wenn man den jedes Mal nimmt auf ganz cleane Kakaobohnen, egal welcher Herkunft, egal wie toll die Pflanze ist oder auch nicht, kriegst du Bohnen für Premium-Schokolade. Das, ist das nicht was?
Also das klingt irgendwie krass. Ich frage, also mein erster Impuls ist jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, oh, ist ja voll geil, sondern ich denke jetzt gerade so, warte mal, dann nehmen wir doch voll die Biodiversität weg und auch die Diversität in der Schokolade. Also wer sagt denn, dass das, was hier so als Premium-Schokolade definiert ist, dass das wirklich das ist, was vielen Leuten auch schmeckt?
Fairpoint.
Und also ich kann, was ich gut verstehen kann, ist zu sagen, naja, okay, gute Bedingungen schaffen für die Menschen, die Kakao anbauen, weil das ist echt ja kein spaßiger Job, sag ich mal, ne? Und eine finanzielle Sicherheit ist da häufig ja auch nicht gegeben, wenn du nicht gerade in einer Kooperative organisiert bist oder so. Aber ist das wirklich wünschenswert, quasi diese Geschmacksvarietät so einzudämmen?
Also ich glaube, die Geschmacksvarietät, die du jetzt gerade im Kopf hast, die entsteht ganz viel einmal durch die Grundpflanze, die unterschiedlich sein kann und dann auch noch durch Dinge, die danach dazukommen. Und der Punkt ist, dass einfach der Fermentationsprozess ideal laufen sollte, damit eben diese Premium-Kakaobohnen rauskommen. Weil, was ich auch rausgefunden habe, Kakaobohnen an sich sind ja wirklich widerlich. Die sind ja so bitter, die kannst du einfach gar nicht essen. Es gibt zwar Leute, die diese Kakaonips und so gerne essen, aber das ist schon nach der Fermentation.
Also ich habe mal eine rohe Kakaobohne gegessen. Es hat nichts mit dem Geschmack von Schokolade zu tun. Also wir haben tatsächlich einfach so eine Schote vom Baum geholt, aufgemacht und jeder hat sich irgendwie so eine Bohne rausgeholt und ich war da mit einer Schulklasse unterwegs. Und die Kids waren alle so, ja yeah, geil, weil für die ist es halt irgendwie so eine Süßigkeit. Aber, weißt du warum? Weil das Fruchtfleisch süßlich schmeckt
Nicht,
weil die Bohne so geil ist. Und ich war so, oh, eine Kakaobohne. Und dann so, glitschig, ach ja richtig, da ist Fruchtfleisch drum. Und habe es dann auch so abgeluscht und dachte, ja okay, das Fruchtfleisch ist irgendwie lecker. Aber die Bohne hat kein Mensch gegessen. gegessen, sondern alle haben die ausgespuckt und irgendwann in die Gegend geschmissen.
Du hast auch nicht versucht, drauf zu beißen, ne?
Ich glaube, ich habe mal so ein bisschen Druck drauf gegeben, aber das schmeckte schon so ein bisschen seltsam und ich habe dann gedacht, naja, die Kinder wissen schon, was sie tun. Für die ist das irgendwie was Normales. Ich werde das dann jetzt auch nicht versuchen zu essen.
Ich habe nämlich mich gefragt, was würde denn passieren, wenn man diese Kakaobohnen unfermentiert essen würde? Vielleicht würden wir unsere Zähne verlieren. Oh. Die Dinger sind super hart. Eine Walnuss, so als Vergleich, da hat vielleicht jeder schon mal gedacht, ach, vielleicht brauche ich keinen Nussknacker. Irgendwie kann man die aufkriegen, wenn man seinen Mund weit genug aufkriegt. Da braucht man so 200 bis 400 Newton. Bei diesen getrockneten Kakaobohnen sind es eher 1000 Newton, die man braucht. Und das ist das, was irgendwie auch noch gerade so unser Kiefer hinkriegen würde, ohne zu zerbersten. Also da kriegt man schon auch mal noch 2000 Newton hin. Ja, gut, dass sie da abgeraten haben, davon auf die Kakaobohne zu beißen. Was ja auch noch ein Punkt ist, ist, dass dieses Theobromin auch in Schokolade eigentlich ein total spannender Bestandteil ist, der aus der Kakaobohne kommt.
Ist das nicht die Vorstufe von Serotonin?
Theobromin kann sein. Das? Auf jeden Fall ist Theobromin extrem giftig für Hunde. Deswegen dürfen Hunde keine Schokolade essen. Und die sind auch der Grund, warum das pur so herb schmeckt und auch so bitter schmeckt. Also Theobromin und Polyphenole sind an sich das, was eben diese Kakaobohnen auch so bitter macht. Und was auch noch danach dann drin ist. Und ich meine, klar, ne, ein Hund, der 10 Kilo wiegt, der allein von 60 Gramm Zartbitterschokolade kann der schon hops gehen, leider. Und jetzt habe ich mich gefragt, Theobromin, also wenn das für das eine Lebewesen giftig ist, warum ist es für Menschen nicht giftig? Vergiften wir uns alle ein bisschen mit Schokolade?
Wie viel Schokolade müssten wir essen?
Korrekt, Charlotte. Ich bin noch immer an der LD50 sehr interessiert. LD50 bedeutet, ab welcher Dosis 50% der Versuchstiere dran sterben. Das ist eine valide Maßeinheit. Und ich habe das mal kurz durchgerechnet. Die mittlere Letaldosis für Menschen wird auf 1 Gramm pro Kilogramm geschätzt. Das heißt, bei einem 55 Kilogramm schweren Menschen wären das 5,5 Kilogramm sehr dunkler Schokolade.
Gut.
Das Lustige ist, bevor du an Theobromin stirbst, stirbst du an einer Koffeinüberdosis, wenn du das isst, weil auch noch in Schokolade so viel Koffein drin ist. Das... Und damit würde ich euch gerne nach Hause lassen.
So, Leute, ganz ehrlich, wie steht's um eure Zähne? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht auf rohe Kakaobohnen beißt und euch Zähne und Kiefer zerstört. Aber sonst so? Kein Karies, keine freiliegenden Zahnhälse und so. Ne? Es gibt ja viele
immer
Faktoren,
Zahnseide,
die dazu beitragen, ob man jetzt gute Zähne hat. Immer Zahnseide. Ja, aber Hygiene ist ja wirklich nur ein Faktor. Ne? Es ist, leider gibt es ja auch eine große genetische Komponente, ob wir gute Zähne haben oder nicht. Was für alle blöd ist, wenn der Zahnschmelz, ne, also diese harte Schicht, die außenrum ist, kaputt ist, dann machst du nichts mehr. So kleine Probleme daran kann man regeln. Da gibt es so Versiegelungen oder man putzt mit so einem Fluoridgel auf. Aber das verlangsamt halt allenfalls den Prozess des Zahnschmelzabbaus. Wenn er einmal weg ist, kriegst du nicht wieder hin. Bis jetzt. Dam, dam, da. So, behauptet jedenfalls eine Forschungsgruppe vom King's College London. Das ist ja jetzt nicht irgendeine Forschungsbruchbude, ne? Die sind ja wer? Die sagen, wir haben eine neue chemische Reaktion entdeckt, die den Zahnschmelz repariert.
Cool, so. Aber?
Achtung, es wird leicht unappetitlich. Haare und Spucke.
Also Haare auf den Zähnen mal neu gedacht.
Richtig. Also genauer gesagt, Keratin und Speichel. So. Ne, Keratin ist das, was in unseren Haaren ist, in der Haut, in Finger- und Fußnägeln, aber eben auch nicht nur bei uns, sondern in Wolle, in Hufen, in Igelstacheln, in Vogelschnäbeln. Also im Prinzip sind das Proteine, die die Hornstruktur bilden, also unsere Hörner. Ne, so. Und diese Forscherinnen haben jetzt festgestellt, wenn man Keratin isoliert, die haben das mit Schafwolle gemacht und erstmal nicht mit menschlichen Haaren, und dieses Keratin dann in Kontakt bringt mit Mineralien, die in unserem Speichel enthalten sind, dann bildet das eine Schutzschicht auf den Zähnen. Das ist exakt das, was Zahnschmelz macht.
Aber es repariert nicht Zahnschmelz an sich, sondern bildet eine andere Schutzschicht?
Es bildet quasi eine neue Struktur drauf. Also die ist nicht chemisch identisch, aber die erfüllt die gleiche Funktion. So. Und du hast es ja dann weiterhin im Mund und mit der Zeit bindet das freie Ionen, so Phosphat und Calcium, die wir eh auch im Speichel haben. Und diese Schicht wird dicker und dicker. Also der Traum aller Zahnärztinnen, möchte ich jetzt mal meinen.
Okay, aber halt statt Zahnschmelz hat man dann halt so eine Kreatinschicht über den Zähnen.
Genau, aber die ist genauso fest, die schützt den Zahn genauso vor äußeren Einflüssen. Dann hast du halt unter Umständen, liegen dann eben keine Nervenenden mehr frei, ne, sodass du keine Zahnschmerzen mehr hast oder so. Es geht nicht mehr weiter kaputt. Und das ist jetzt natürlich noch so im Versuchsstadium. aber bisher funktioniert's und sie versuchen jetzt gerade, wir sollen nicht anfangen, auf unseren Haaren rumzukauen, sondern sie entwickeln eine Zahnpasta. Wäre effektiv, billig und bio, ne? Muss man ja sagen. Also ich meine, Horn, ne, also dieser Stoff, aus dem man dann Keratin isolieren könnte, ist ja etwas, was quasi ständig als Abfallprodukt irgendwo anfällt, ne? Also uns fallen jeden Tag Haare aus, wir müssen uns regelmäßig die Nägel schneiden.
Sammelt jetzt eure Fußnägel.
Ja,
Leute.
Also ich weiß, es ist ein bisschen unappetitlich, aber ich möchte eigentlich schon gerne wissen, ob ich das zu Hause mit meinem Chemiebaukasten nachbauen kann. So, abgeschnittene Nägel in den Mixer einmal draufspucken und dann ordentlich pürieren und dann aufputzen, so stelle ich mir es vor. Aber bisher muss es auf jeden Fall noch professionell gemacht werden. Und natürlich sind es nicht einfach irgendwie reingeschnippelte Haare, sondern das wird aufbereitet. Das Keratin muss erstmal isoliert werden. Und dann hat das, wie viele andere Produkte, die aus Naturmaterialien ursprünglich gemacht sind, nicht mehr so viel mit dem zu tun, wo es am Anfang rauskam.
Boah, aber also wenn die nicht eine Werbekampagne mit dem Spruch Haare auf den Zähnen in Deutschland machen, dann bin ich echt enttäuscht.
Ja, das finde ich auch. Du hast recht. Sowas sollte eigentlich vorgeschrieben werden. Vielleicht können wir eine Werbepartnerschaft eingehen, ausnahmsweise, obwohl wir das ja normalerweise nicht dürfen in Öffentlich-Rechtlichen.
Gibt es das Sprichwort auch im Englischen?
Oh.
Frag mal das Internet auf den Zähnen
in
anderen Sprachen. Ja, das deutsche Sprichwort Haare auf den Zähnen im Englisch. Nee. Also nix mit, nee. Also das behaarte Zunge im Russischen. Für jemanden, der scharfzüngig ist.
Ja, ist ja wie bei uns dann.
Aber das wirklich Haare auf den Zähnen, das ist eher nicht. Also in Russland und in Deutschland wird es wahrscheinlich super laufen.
Ein Service für die zukünftige Vermarktung dieser Zahnpasta.
Also eure zwei Zahnfeen der Zahngesundheit heute verabschieden sich für die Woche von euch.
Ping!
Bing. Oh ja, vielleicht können wir euch ja was Schönes unter das Kopfkissen zaubern. Und wenn nicht, überrascht doch mal eure Partnerin, Partner, Mitbewohnerin am nächsten Morgen mit irgendwas Schönem unter dem Kopfkissen. Einfach so.
Oh Gott, das könnte auch so richtig creepy werden, Julia. Mit abgeschnittenen Fußnägeln zum Beispiel.
Nee, so meinte ich das nicht. Ich meinte mit was Schönem.
Schokolade vielleicht.
Mit Schokolade, das ist doch schön.
Fermentiert Schokolade.
Ja, genau. So, dass sie gut schmeckt. Also, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Klassische Musik. Sie kann uns entspannen, sie kann uns beim Lernen helfen oder sie sorgt im schicken Restaurant für das gewisse Etwas. Aber kann klassische Musik auch eine Waffe sein? Für den Komponisten Dmitri Schostakowitsch war die Musik zumindest ein Werkzeug, um Widerstand zu leisten gegen das brutale System von Josef Stalin. Wieso aber hat ein Diktator Angst vor Musik? Und warum muss ein Komponist um sein Leben fürchten? Im Podcast Vier Töne gegen Stalin, der Fall Schostakowitsch, will ich 50 Jahre nach seinem Tod herausfinden, ob die Geschichte von Schostakowitsch eine Heldengeschichte ist und ob es tatsächlich möglich ist, in einem autoritären System Widerstand zu leisten und gleichzeitig zu überleben. Die vier Folgen von Vier Töne gegen Stalin findet ihr ab dem 8. August bei Alles Geschichte, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.